Ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass wir dieses neue Jahr zusammen beginnen können, hier in der Pfarrkirche mit einem Gottesdienst, und dass es so voll ist, obwohl wir mitten in den Ferien sind und draußen das Eis die Straßen verspiegelt und dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Hoffentlich heil. Ich habe mich einmal flachgelegt hier oben, aber habe mir nichts getan dabei. Ich bringe euch viele Grüße. Ich bin gerade heute wieder zurückgekommen von ein paar Tagen der Einkehr, etwas nördlich von hier im schönen Sauerland. Da war eine Freizeit der Emmaus-Gemeinschaft. Die Emmaus-Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft von ehemaligen CTlern, alle von ihnen beruflich Theologen, die also hier Theologie studiert haben und jetzt im ganzen Land verstreut sind in verschiedenen Berufen, als Pfarrer oder Lehrer oder Dozenten oder in anderen Bereichen der theologischen Arbeit, manche in Landeskirchenämtern oder in der Pfarrerfortbildung, viele auch in Gemeinden. Und wir treffen uns einmal im Jahr gemeinsam und beginnen das Jahr zusammen und versuchen uns auch gegenseitig so ein bisschen Rechenschaft zu geben, wie es in unserem Leben geht, welche Spuren Gott hinterlässt, was wir auch im neuen Jahr vorhaben. Und die senden euch ganz, ganz herzliche Grüße. Unter anderem auch der junge Mann, von dem das letzte Lied war, das wir gesungen haben. Der ist inzwischen Vikar in Essen im Weiglerhaus und wird dann demnächst auch irgendwo Pfarrer. Und ich finde es toll zu sehen, wie einfach Impulse ausgehen, auch aus diesem Gottesdienst in verschiedene Gegenden und Gemeinden in Deutschland. Und freue mich, dass ich diese Grüße wieder mit hier hinbringen kann. Glauben im Alltag. Das ist die neue Predigtreihe, die wir in diesem neuen Jahr anfangen wollen. Wir stehen am Anfang dieses neuen Jahres und wir wollen einfach mal fragen, wie wirkt sich eigentlich unser Glaube auf ganz konkret aus in verschiedenen Bereichen unserer Alltagsgestaltung? Wie prägt das, was ich glaube, mein Alltagsleben, meine Entscheidungen, die ich so tagtäglich treffe, mein Umgang mit Geld, mein Umgang mit anderen Menschen, mit Beziehungen, mein Umgang mit politischen Fragen, mein Umgang mit meinen Nachbarn? Wie spricht Gott da hinein und wie kann dieses Leben geprägt sein von Gott? Ist Glaube mehr als irgendwie eine theoretische Überzeugung von Dingen, die ich für wahr halte? Hat es auch was damit zu tun, wie ich mein Leben gestalte? Und deswegen heute diese Frage: Gott und mein Kalender. Was hat Gott eigentlich mit dem Inhalt meines Kalenders zu tun? Ist das für ihn ein verschlossenes Buch, wo ich hoffe, dass er da nie reinguckt, weil das ja schließlich mein Kalender und meine Zeit und meine Planung ist? Ist ja eigentlich ein passendes Thema, so am Anfang eines Jahres. Das ist ja eine Zeit, wo man ganz gerne so mal Rückblicke und Ausblicke hält. Ich habe jetzt gerade noch gestern unseren so einen Jahresrückblick zu Ende geschrieben, der an die Familie geht, was wir so alles gemacht haben im letzten Jahr. Und da macht man auch so ein bisschen Rechenschaft. Ja, womit habe ich meine Zeit verbracht? Was war davon gut? Was war wichtig? Was war vielleicht nebensächlich? Was war vielleicht überflüssig? Das schreibt man natürlich nie in so einen Rückblick rein. Und dann dieser Ausblick, ja, jetzt kommt ein neues Jahr, du hast den neuen, manche haben ja noch solche Papierkalender, das finde ich ganz faszinierend, andere haben so ihre iPhones und so. Und dann hat man diesen leeren Kalender vor sich und sagt, was kommt da jetzt im neuen Jahr? Was schreibe ich da rein? Wo sind Zeiten vielleicht schon ganz, ganz voll gekritzelt? Wo ist noch Platz? Und was gehört da rein? Wie viel von meinem neuen Jahr ist schon verplant? Und was hat Gott mit meiner Zeitplanung zu tun? Wofür will ich meine Zeit einplanen? Wofür muss ich meine Zeit einplanen? Wo will ich meine Prioritäten setzen? Ich habe vorgestern im Facebook eine philosophische Einsicht gelesen von einem jungen Mann, den manche von euch vielleicht kennen. Dieses Jahr werde ich mich bei Desktop Defender abmelden. Langsam wird es langweilig und es raubt mir jede Menge meiner wertvollen Zeit. Also, ich weiß nicht, ob ihr auch solche ihr müsst nicht euch umgucken hier, das ist peinlich. Also, niemand hier ist gemeint. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht solche Vorsätze auch habt. Jetzt um den Jahreswechsel rum gibt's ja auch im Fernsehen immer so diese ganzen Filme, die irgendwie mit Zeit zu tun haben. Ja? Zurück in die Zukunft, Teil 1 bis 25. Und manche davon sind ja wirklich, haben ja auch gute Hintergedanken. Ja? Ganz beliebt zum Beispiel immer täglich grüßt das Murmeltier in dieser Jahreswendezeit. Eigentlich ein guter Gedanke. Was wäre, wenn du sozusagen jeden Morgen aufwachst und den gestrigen Tag nochmal erlebst? Und du hast immer die gleichen 24 Stunden Zeit und du jeden Morgen darfst du noch entscheiden, wie gestaltest du eigentlich diesen Tag? Ja? Und kannst dir mal überlegen, sozusagen, wie wäre das bei dir? Und man wird plötzlich, wird einem deutlich, wie viele wichtige, lebenswichtige Entscheidungen wir eigentlich im Laufe eines Tages manchmal treffen, ohne das zu wissen. Und wie wertvoll eigentlich jede Stunde ist, die wir leben. Das ist dann hoffentlich auch die Einsicht am Ende dieses Filmes. Oder so ein Film wie Time Machine, die Zeitmaschine in ihren verschiedenen Versionen, alt und neu, wo die Frage ist, wie wäre es, wenn wir ein paar Millionen Jahre in die Zukunft reisen könnten und einfach mal unsere Weltgeschichte so aus der Vogelperspektive sehen können und plötzlich merken, wie verrückt manches ist, was hier in der Welt passiert, wie sorglos wir mit unserem Planeten umgehen, wie klein manche menschlichen Konflikte werden vor sozusagen in der großen Zeitperspektive, die man dann hat. Ich finde solche Filme interessant. Ich konnte leider keinen ganzen Film heute mitbringen, dafür reicht die Zeit nicht, aber ich habe einen kurzen Videoclip mitgebracht, ein Musikvideo mit einer interessanten Story, die auch mit Zeit etwas zu tun hat. Wir haben den englischen Text nicht übersetzt, das ist aber auch nicht so wichtig. Das ist einer von diesen Musikvideos, wo der Text nur ganz peripher mit der Handlung von dem Video zu tun hat. Insofern geht es hauptsächlich um die Story. Für die, die am Internet jetzt zuhören, ihr müsst an dieser Stelle kurz auf Pause drücken und bei YouTube gucken nach dem Musikvideo von Nickelback, Saving Me. Und den schauen wir uns jetzt an. Ja, ein etwas krasser Gedanke. Wie wäre das, wenn wir wüssten, wie viel Zeit uns noch bleibt? Wie viel Lebenszeit? Wie würdest du leben? Was würdest du vielleicht morgen anders machen, wenn du wüsstest, wie viel Zeit dir noch bleibt? Wie würdest du mit anderen Menschen umgehen, wenn du wüsstest, wie viel Zeit du noch mit ihnen hast? Unsere Lebenszeit ist wertvoll und unsere Lebenszeit ist begrenzt. Und deswegen ist es gut, sich zu überlegen, was wir damit anfangen. Denn obwohl wir wissen, dass unsere Zeit begrenzt ist, weiß keiner von uns, wie viel Zeit wir haben. Das war ja auch in diesem Video sehr schön zu sehen, dass er zwar die vielen anderen Zahlen sieht, aber seine eigene nicht. Wie gehen wir mit unserer Lebenszeit um? Wie gehen wir mit der Zeit um, die uns im kommenden Jahr zur Verfügung steht? Es gibt, glaube ich, zwei extreme Trends im Umgang mit der Zeit, und manchmal ist es so, dass uns dieselben Leute beide Trends auf einmal verkaufen. Es gibt einmal den Trend zur Beschleunigung. Alles geht immer schneller und muss immer schneller gehen. Jetzt hast du noch ein Gerät, wo du noch ein bisschen schneller mit kommunizieren kannst und du nicht mehr ganz so lange warten musst, bis der Computer bootet oder irgendwie sowas. Man kann immer noch mehr in seine Zeit reinpacken. Es passt immer noch mehr in die Woche. Der Trend zur Beschleunigung. Und gleichzeitig natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt alle immer sagen, wir müssen uns auch entschleunigen. Wir müssen langsamer werden. Wir müssen mehr Zeit für uns selbst haben. Wir brauchen die Balance, die Weltdienstreklame, ja, keine Termine, Zeit für mich. Und jetzt ist die Frage, was soll ich heute sagen zu dem Thema? Soll ich euch beschleunigen oder entschleunigen? Soll ich dir sagen, wie du noch mehr aus deiner Lebenszeit rausholen kannst? Oder dir sagen, wie du ein noch entspannteres Leben findest? Ich habe mir überlegt, dass ich beides lieber nicht mache, sondern gucke, was ist eigentlich eine biblische Perspektive auf unseren Umgang mit der Zeit? Wie können wir zwischen diesen beiden Extremen einen guten Weg finden, einen ausgewogenen Weg? Und die erste grundsätzliche Einsicht, um die es heute geht, und das ist eigentlich auch die, die den Rest prägt von dem, was ich sagen will, ist ein biblischer Vers im Psalm 31, Vers 16, ein sehr bekannter Vers. Da sagt ein Beter zu Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist eine wichtige Einsicht. Ich bin nicht selbst Herr meiner Zeit. Das haben wir auch in dem Video eben gesehen. Wir haben unsere Lebenszeit nicht in der Hand. Und das haben die Leute in der Bibel auch eingesehen und haben gesagt, meine Zeit ist in Gottes Hand und nicht in meiner eigenen. Meine Zeit gehört nicht mir, sondern sie ist mir von Gott geschenkt und zugeteilt. Es gibt einen Vers, 1. Mose 6, Vers 4, wo Gott sagt, der Mensch soll nicht endlos leben, ich will ihm eine Lebenszeit von 120 Jahren geben. Die wenigsten von uns werden das auskosten, aber es ist schon mal wichtig zu sehen, dass Gott mir Zeit zuteilt und dass die Zeit, die ich habe, ein Geschenk ist, das nicht mir gehört. Und Jesus sagt das auch nochmal, wer von euch könnte mit all seinen Sorgen und allen Gedanken, die er sich macht, seiner Lebenszeit auch nur eine Spanne hinzufügen? Können wir nicht. Unsere Zeit ist nicht unser Besitz. Nicht wir haben unsere Zeit in der Hand, sondern Gott hat sie in der Hand. Nicht wir haben die Kontrolle, sondern Gott hat die Kontrolle. Das ist gut und zugleich schwierig, weil wir würden natürlich gerne unsere eigene Zeit selbst kontrollieren. Und es gibt jede Menge Berater, die uns erklären, wie das geht. Aber die Bibel lädt uns ein, unsere Zeit aus der Hand zu geben, sie in Gottes Hand zu geben und sie dann wieder zu empfangen aus Gottes Hand. Was bedeutet das? Das hat im Grunde eine doppelte Konsequenz. Auf der einen Seite gibt uns das eine ganz, ganz große Gelassenheit. Und auf der anderen Seite eine ganz große Dringlichkeit. Beides finden wir in der Bibel. Und ich glaube, auch da ist die Balance zwischen beiden wichtig. Eine große Gelassenheit, weil wir in der Bibel sehen, dass Gott alle Zeit der Welt hat. Gott ist der Herr der Zeit. Er hat keine Eile. Er hat keine Hektik. Ihm gehört die ganze Zeit. Er hat für alles Zeit. Und gleichzeitig sehen wir, dass bei Gott jede Sekunde zählt und wichtig ist, dass unsere Zeit wertvoll ist, weil sie in Gottes Hand ist. Und beide Einsichten brauchen wir. Die Gelassenheit und die Dringlichkeit. Wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es manchmal erstaunlich, wie viel Zeit Gott sich lässt. Schon am Anfang, erste Seite der Bibel, Gott schafft die Welt in 6 Tagen. Das finden manche sehr verwunderlich, weil uns natürlich so ein bisschen die wissenschaftliche Forschung zeigt, es hat ein bisschen länger gedauert. Ich finde das Wunder aber eigentlich in die andere Richtung, dass Gott sich überhaupt 6 Tage genommen hat, ist doch schon erstaunlich. Er hätte auch so machen können. Aber offensichtlich war ihm das wichtig, dass da etwas entsteht und wächst und dass es nicht einfach hoppla da ist. Gott schätzt und wertschätzt die Zeit. Er hat sich Zeit genommen und dann die ganze Geschichte der Bibel, die ganze Geschichte Israels. Warum hat Gott nicht einfach eine Weltformel erschaffen, mit der er die Welt in Ordnung bringt? Es hätte auch ganz schnell gehen können. Aber offensichtlich ist Gott auch die Geschichte wichtig. Gott lässt sich Zeit. Irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo er sagt, jetzt sende ich meinen Sohn. Paulus sagt, als die Zeit erfüllt war, hat Gott seinen Sohn gesandt. Gott hat einen Zeitplan, aber er lässt sich auch Zeit. Und auch im Leben Jesu. Jesus 30 Jahre lang macht er nicht viel von dem, wir erfahren. Macht erstmal eine Berufsausbildung, arbeitet im Schreinershop. Und dann geht es plötzlich los. Und dann gibt es solche Geschichten wie die Sturmstillung. Alle Jünger in heller Aufregung. Tu doch was, wir gehen unter. Und Jesus liegt im Boot und schläft. Und hat alle Zeit der Welt. Und das könnte man so weitermachen. Man merkt, Gott denkt nicht in unseren Zeitkategorien. Da, wo wir es eilig haben, wo wir denken, da muss doch was passieren, da hat Gott eine andere Sicht auf die Zeit. Wir möchten immer gerne alles sofort. Aber wir sehen in der Bibel, Gott gibt Zeit für alles. Es gibt diesen berühmten Text aus dem Prediger, wo es heißt, es gibt für alles seine Zeit, für das Gute und für das Schlechte, für den Streit und für die Versöhnung, für Saat und für Ernte, für Aussehen und für Ernten, habe ich gerade schon gesagt. Ja. Und das ist gut für uns zu wissen, auch wenn wir zum Beispiel das letzte Jahr mal Revue passieren lassen, dass wir sagen, alles, was da passiert ist, hatte seine Zeit. Gott hat diese Zeit zugeteilt. Das Schöne und auch das Schwierige. Das Fröhliche und auch das Traurige. Gott lässt diesen Dingen Zeit und alle Zeit ist in seiner Hand. Das ist gut zu wissen und es gibt uns eine Gelassenheit, die ja nicht Gleichgültigkeit ist, sondern das Wissen, dass Gott einen anderen Blick auf die Zeit hat und dass er weiß, wann für was der richtige Zeitpunkt ist. Und dass wir das nicht entscheiden müssen. Und dass wir nicht versuchen müssen, unsere Zeit zurechtzubiegen. Und dann gibt es aber auch das Zweite, das andere, nämlich diese Kostbarkeit der Zeit. Dass bei Gott jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde zählt, dass es ihm eben nicht egal ist, sondern dass er einen Zeitplan hat, den er konsequent verfolgt, wo er sich auch nicht aufhalten lässt. Und wenn wir uns Jesus anschauen, dann merken wir, dass er auch nicht so ein Entschleunigungsfanatiker war, der immer gesagt hat, immer mal langsam, immer mit der Ruhe, ja, sondern er hatte auch teilweise unheimlich hektische Tage, wo eine Sache auf die andere folgte und er war gerade auf dem Weg, irgendwo einen gestorbenen Jungen wieder aufzuerwecken, wo man sagen würde, das ist eigentlich schon eine ziemlich dringende Sache. Und dann kommt unterwegs noch eine Frau und hat auch noch ein Anliegen und Jesus nimmt sich die Zeit für diese Frau und dann geht er weiter. Und es gibt sogar einen Vers in Markus 6, Vers 31, da heißt es, es waren so viele Leute, die da kamen und gingen zu Jesus, dass sie nicht genug Zeit hatten zum Essen. Ja? Also Jesus konnte seine Zeit auch nutzen, da wo es dringlich war. Und es gibt in der Bibel diese schöne Unterscheidung, es gibt zwei Worte für Zeit. Es gibt im Griechischen das Wort Chronos und das Wort Kairos. Chronos, das ist so ein bisschen so die Tick-Tack-Zeit, ja, die Zeit, die vergeht, die Langzeitperspektive, das, was immer so durchläuft. Das ist die Zeit, die Gott hat, alle Zeit der Welt. Und dann gibt es Kairos, das ist der entscheidende Zeitpunkt. Gottes Zeit, die angesagt ist. Der Zeitpunkt, wo etwas passieren muss. Und das sehen wir bei Gott, beides. Gott hat diese ganze Zeit und dennoch sagt er, jetzt ist es Zeit zu handeln. Und ich glaube, beides ist für uns wichtig und auch für die ersten Christen, die in dieser Erwartung gelebt haben, Jesus kommt bald, weil das hatte Jesus ihnen gesagt. Ich komme bald. Es ist nicht unendlich Zeit. Eure Zeit ist begrenzt. Und ich glaube, dass wir auch diese Dringlichkeit oder dieses Bewusstsein für den Wert der Zeit auch brauchen. Und jetzt hängt es ein bisschen davon ab, wie wir persönlich gestrickt sind, ob wir das eine oder das andere mehr hören müssen, ob wir vielleicht so ein Hektiker sind, der manchmal hören muss, Gott hat es nicht so eilig wie du, oder ob wir jemand sind, der mal so seinen Hintern hochkriegen muss, weil Gott sagt, hey, es ist Zeit, es ist dran, dass du was tust, dass du was änderst, dass du deine Zeit für Gott zur Verfügung stellst, dass du deine Zeit einem Menschen schenkst, dass du deine Zeit investierst für das Reich Gottes. Beides gehört bei Gott zusammen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das beides in mein Leben integrieren? Ich dachte mir, das Bild vom Rhythmus ist ein gutes Bild. Gott hat einen Rhythmus für diese Welt. Das sehen wir, wenn wir in die Schöpfung schauen. Diese Welt hat einen Rhythmus. Und am besten ist es, dass wir unser Leben in diesen Rhythmus Gottes einfügen. Dass wir verstehen, wann Gott noch Geduld hat und Zeit hat und sagt, lass mal, brauchst dich nicht eilen, ich habe noch Zeit. Und wann Gott sagt, jetzt ist es höchste Zeit. Und da müssen wir hören auf Gott und unser Leben und unseren Kalender vor Gott öffnen und sagen, was ist eigentlich dein Rhythmus? Wie kann ich da einsteigen? Das ist so ein bisschen wie bei einer Band, wenn man zusammenspielt. Ja? Da muss man gucken, dass man in den gleichen Rhythmus irgendwie spielt, sonst fließt das alles auseinander. Ja? Und dann ist es gut, wenn man auf den Drummer hört, ja? Der das da den Grundrhythmus macht. Und wenn ich dann mit meiner Gitarre spiele, was ich will, dann gerät das ganze Ding aus den Fugen, sondern ich muss in den Rhythmus mich einfügen. Das ist wichtig, damit es gelingt. Und so müssen wir uns einfügen in den Groove, den Gott dieser Welt und auch unserem Leben gegeben hat. Und wenn wir versuchen, dagegen zu spielen, dann können wir nur verlieren. Und jetzt gibt es zwei Dinge, die beim Rhythmus wichtig sind, damit Rhythmus funktioniert. Das eine ist der Takt, ja, dass man sozusagen immer eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Ein Takt zum Beispiel hat 4 Schläge, so, ne, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So geht das immer weiter. Den Takt brauchst du als Grundlage. Aber wenn du nur das machst, ja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist noch kein Rhythmus, das ist langweilig. Der Rhythmus entsteht, wenn ich in diesen durchgehenden Takt jetzt Akzente rein tue, ja, und sage, wir haben hier das 1, 2, 3, 4 und jetzt mal dum, da, dum, da, dum, dum, da, 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 da. Ja? Das sind die unregelmäßigen Akzente. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für das, wie wir unser Leben in Gottes Rhythmus kriegen können. Nämlich, dass wir einmal diese Regelmäßigkeit brauchen, dass wir den Takt verstehen, den Gott in diese Welt hineingelegt hat, und dass wir dann merken, was die besonderen Akzente sind, die Gott unserem Leben gibt. Gott hat ja so einen regelmäßigen Rhythmus oder Takt in diese Welt reingelegt. Das sehen wir auch schon bei der Schöpfung. Es gibt diesen Abwechseln von Tag und Nacht, Sommer und Winter. Es gibt alle 7 Tage einen Ruhetag, so hat Gott sich das gedacht. Übrigens eine interessante Balance bei Gott. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Ist nicht ganz 50-50, wenn ihr das vielleicht merkt. Ja. Dann gibt es einen Jahreskalender mit Ernte, Aussaat und dann auch wieder Ruhezeiten. Alle 7 Jahre ein Erholungsjahr für die Felder. Und alle 49 Jahre ein Freilassungsjahr, wo alles wieder zurückgegeben wird und alle Leute freigelassen werden. So hat diese Welt einen regelmäßigen Rhythmus. Und das ist etwas, was uns als Christen ein bisschen verloren gegangen ist in unserer modernen Zeit. Wir leben ja nicht mehr von Saat und Ernte. Gibt's für uns nicht mehr. Wir haben elektrisches Licht. Wir können tags und nachts arbeiten. Das ist völlig egal. Und wir haben natürlich eine christliche Angst vor allem, was regelmäßig ist, weil wir denken, das ist ja gesetzlich, da wollen wir uns nicht einengen lassen, wir brauchen ja die Freiheit von Jesus. Aber ich glaube, wir haben uns da was genommen, was wichtig ist. Und ich habe das gemerkt in der Zeit, wo wir in Israel gelebt haben, wo die Zeit sehr viel mehr geprägt ist durch solche Rhythmen, durch regelmäßige Feiertage, wo man das ganz bewusst auch feiert. Wenn zum Beispiel der Sabbat anfängt, dann setzt man sich hin und zündet eine Kerze an und da gibt es eine klare Teilung zwischen dem einen Tag und dem anderen. Auch in den christlichen Kirchen, den traditionellen, wo der Kalender sehr viel mehr wertgeschätzt wird, wo man die Feiertage feiert, wo man bestimmte Festtage begeht. Und ich glaube, davon können wir uns eine Menge abschneiden. Und wir sehen das auch im Leben Jesu, dass er diese Regelmäßigkeit in sein Leben integriert hat, dass er regelmäßig zu den Festen nach Jerusalem ging, dass er Tagesabläufe eingehalten hat und dass er immer wieder am Tag auch bestimmte Gebete und Segenssprüche eingehalten hat. Und ich glaube, dass wir uns da was nehmen, wenn wir da aus Angst vor Gesetzlichkeit sagen, nein, das muss alles spontan und frei sein, bloß keine Regelmäßigkeit. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich bin selber so jemand, der kämpft mit der Regelmäßigkeit. Das ganz oft versucht, jeden Morgen irgendwie mit was anzufangen. Und das klappt bei mir nicht. Das gebe ich auch ehrlich zu. Und ich muss mir da gucken, wie das für mich funktioniert. Bei uns sind das nur Kleinigkeiten im Tagesablauf, dass wir morgens am Frühstückstisch zumindest die Tageslosung lesen und kurz zusammen beten, um in den Tag zu starten. Oder dass ich auf meinem Computer auf dem Startbildschirm bei iGoogle, da gibt's so ein kleines Fensterchen, wo ich immer den Heiligen des Tages aus der orthodoxen Kirche kriege. Ja? Da hat ja jeder Tag einen Heiligen, zu dem eine ganze bestimmte Geschichte gehört, von dem man was lernen kann, für jeden Tag einen. Und dann merkt man, weiß man zum Beispiel, heute ist der Tag der Heiligen Drei Könige und außerdem der Tag der Taufe Jesu. Und dann kommt man plötzlich in so einen Rhythmus rein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir überlegen, wo sind solche Punkte in deinem Leben, wo du Regelmäßigkeit reinkriegst, wo du merkst, das ist der Herzschlag Gottes, der Takt, den Gott vorgibt. Wie können wir auch als CT zum Beispiel das Kirchenjahr würdigen? Aber das ist nur die eine Seite. Das ist noch kein Rhythmus. Das ist nur erstmal die Regelmäßigkeit. Und jetzt kommen die Akzente hinein. Das, was Gott dir in dein Leben spricht, wo dein Kairos ist, das Besondere, wo du deine Zeit investieren sollst, wo Gott dich fragt, wo kannst du in der nächsten Woche, im nächsten Jahr deine Zeit für Gott zur Verfügung stellen, in besonderer Weise. Wo kannst du einem Menschen etwas von deiner Zeit schenken? Wo kannst du vielleicht ein ganzes Semester oder einen Teil deiner Ferien für Gott zur Verfügung stellen, als besonderen Akzent? Wie kann dein Alltag an verschiedenen Stellen durch deinen Zeiteinsatz auch von Gott geprägt werden? Gott sagt, deine Zeit ist nicht in deinen eigenen Händen. Deswegen lass sie los und gib sie her. Es geht also nicht darum, ob wir mehr Zeit oder weniger Zeit haben. Ich verrate euch nämlich ein Geheimnis. Wir haben alle gleich viel. Wir haben alle 24 Stunden pro Tag, ja? Das ändert sich nicht. Unsere Lebensspanne ist unterschiedlich lang, aber jeder Tag hat 24 Stunden. Und wenn du das nächste Mal sagst, ich habe keine Zeit dafür, dann erinnere dich mal dran, dass du genauso Zeit hast wie jeder andere. Die Frage ist also nicht, wie viel Zeit hast du, sondern wofür gibst du deine Zeit her? Wofür investierst du deine Zeit? Und das hat was mit Prioritäten zu tun. Unsere Prioritäten von Gott geprägt sind. Jesus hat das einmal gesagt, trachtet zuerst nach Gottes Herrschaft und nach dem, was er richtig findet. Dann wird das andere sich auch da hineinfügen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir in diesem Rhythmus Gottes leben und dann merken, was sind die Dinge, die Akzente, die Gott in unseren Zeitplan hineinsetzen will, in unseren Kalender hineinsetzen will. Zum Abschluss ein Bild, was vielleicht manche von euch kennen. Das kursiert auch so im Internet. Ich finde es trotzdem sehr schön, auch um zu verstehen, wie das ist mit unserer Zeit und den Prioritäten und dem Reich Gottes. Und zwar ist die Geschichte von einem Professor, der vor seinen Studenten stand und er brachte ein großes Einmachglas mit aus Glas. Ja? Einmachgläser sind immer aus Glas, Einmachglas. Und dann hat er eine Packung mit Golfbällen gehabt, ja? Und hat die Golfbälle in das Einmachglas reingefüllt bis oben hin. Und hat gesagt, ist das jetzt voll? Dann haben sie natürlich gesagt, ja, klar, passt kein Golfball mehr rein. Dann hat er eine Schachtel genommen, rausgeholt mit kleinen Murmeln und hat die ganze Schachtel da reingeschüttet, ein bisschen geschüttelt und die haben sich da verteilt zwischen den Golfbällen. Dann hat er wieder gefragt, ist es jetzt voll? Ja, klar. Dann hat er eine Tasse genommen, rausgeholt mit Sand drin. Und hat den Sand noch dazu gekippt und siehe da, die ganze Tasse Sand passt auch noch rein. Und jetzt voll? Ja klar. Und hat er noch eine Tasse Kaffee rausgeholt und hat den Kaffee auch noch reingeschüttet. Hat auch noch gepasst. Und das ist ein Bild dafür. Wenn wir sozusagen unser Leben, unsere Zeit, unseren Kalender zunächst mal mit den Dingen einfüllen, die wirklich wichtig sind, mit den großen Dingen, den Dingen, die in Gottes Augen Priorität haben, dann merken wir, dazwischen ist dann auch noch Zeit für die kleinen Sachen, die man vielleicht nicht so gerne macht, die weniger wichtigen Sachen, die aber auch gemacht werden müssen. Und dann ist vielleicht auch dazwischen noch Zeit für den Sand, der so im Getriebe ist, der manchmal mehr stört, aber irgendwie dann auch noch die Zeit füllt. Aber wenn wir es andersrum machen, wenn wir erst das Glas mit Sand anfüllen, mit dem Kleinkram, der so den Alltag prägt, dann kriegst du keinen einzigen Golfball mehr rein. Ich glaube, das ist das, was Jesus sagen wollte. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach dem, was er richtig findet. Dann wird das andere auch alles reinpassen. Und natürlich fragen auch dann die Leute, was ist denn jetzt mit dem Kaffee? Und das ist vielleicht die Lehre, die man mitnehmen kann, wenn man seine Prioritäten so setzt und sein Leben anfüllt mit den Dingen, die wirklich wichtig sind und das andere so drumherum gruppiert, dann ist am Ende immer noch Zeit für eine Tasse Kaffee. Aha. Lass uns beten. Herr, danke dafür, dass du der Herr aller Zeiten bist, der unsere Zeit in seiner Hand hält und die Zeit dieser Welt. Danke, dass du alle Zeit der Welt hast und dass du uns davon Zeit schenkst. Herr, und ich bete darum, dass du uns Weisheit gibst, mit dieser Zeit umzugehen, dass wir unsere Zeit so verbringen, wie es in deinen Augen sinnvoll ist. Herr, lass unser Leben in Einklang kommen mit deinem Rhythmus. Schenke uns, dass wir eine Regelmäßigkeit finden, die deinem Herzschlag entspricht und dass wir dann auch den Zeitpunkt erkennen, wo du Akzente setzen willst in unserem Leben. Herr, danke, dass du der Herr über unsere Zeit bist und wir wollen dir einfach unsere Kalender, unsere Uhren, unsere iPhones, unsere Computer, all das hinhalten und dich bitten, sei du der Herr über unsere Zeit. Amen.